Das Eigenkapitalforum in Frankfurt in der letzten Woche. Unsere letzte Ausgabe von der Privatinvestor Dividendenkönige. 2 bis 3 aktuelle Unternehmen aus unserer Datenbank und spannende Informationen zu unseren Fonds und zur Fonds-Performance in der heutigen Folge von der Privatinvestor Podcast. Viel Spaß! Es ist soweit, meine Damen und Herren. Der Privatinvestor startet seinen eigenen Podcast. Wir sprechen über Geldanlage an der Börse. Wir sprechen über unsere Empfehlungen im Börsenbrief der Privatinvestor. Und wir sprechen über unsere Transaktionen in den Fonds. Dies alles sind natürlich stets unsere höchst subjektiven Einschätzungen. Wir geben keine Tipps für den vermeintlich schnellen Reichtum. Nein, wir wollen Sie fit machen für den langfristigen Erfolg an der Börse. Dementsprechend übernehmen wir keinerlei Haftung. Denken Sie daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene, liebe Zuhörer. Nun aber genug Disclaimer für heute, legen wir los. Mein Name ist Henning Lindhoff, ich bin einer der Redakteure des Börsenbriefes der Privatinvestor und neben mir sitzen heute Florian König und Alan Galecki. Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen.
Ja, möchtet ihr euch einmal vorstellen? Wer seid ihr? Was macht ihr?
Gerne. Also meine Verantwortung liegt im Bereich Analyse und Fondsentscheidungen. Das heißt also, ich bin Analyst im Fondsteam von Professor Max Otte, schaue mir regelmäßig Unternehmen an, probiere dann auch einen tiefen Einblick zu gewinnen, ab und zu mit dem Management zu sprechen und daraufhin eine These aufzubauen, auf der These man dann Kauf- und Verkaufentscheidungen in den Fonds treffen kann.
Du bist also der Mastermind hinter den Fonds von Max Otte.
Wenn du das so sagst.
Okay. Was mit dir, Alan? Ein paar Worte zu dir.
Ich bin ebenfalls Analyst. Ich bin noch nicht ganz so lange dabei wie der Florian. Mittlerweile sind es aber jetzt auch schon etwas mehr als 2 Jahre geworden. Und ich durfte mein Hobby zum Beruf machen. Bin ebenfalls leidenschaftlicher und begeisterter Investor. Und immer auf der Suche nach neuen interessanten Investments.
Ja, sehr schön. Ihr wart letzte Woche auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt, habe ich von euch gehört. Ja. Wir haben auch so ein bisschen zwischen Tür und Angel schon mal drüber gesprochen. Wollt ihr ein bisschen was unseren Zuhörern verraten, was ihr dort erlebt habt, mit wem ihr gesprochen habt? Was ist überhaupt diese Veranstaltung, das Eigenkapitalforum?
Das Eigenkapitalforum ist eigentlich ein ganz angenehmes Event. Es kommen sowohl deutsche börsennotierte Unternehmen als auch Investoren zusammen. Und das ist aus verschiedenen Perspektiven ganz angenehm für uns, weil wir können zum einen wieder das Gespräch mit Unternehmen suchen, die wir schon kennen, die wir im Portfolio haben. Zum Beispiel Gesco haben wir nochmal sehr im Detail analysiert. Aber auch Unternehmen, die wir analysieren, wo die Analyse noch nicht vollständig abgeschlossen ist, die können wir dann auch vertiefen. Da können wir direkt ins Gespräch gehen, können Vorträge von den Unternehmen hören und unsere Analyse detaillierter gestalten. Und das macht die ganze Sache interessant und deswegen sind wir gerne auf dem Eigenkapitalforum.
Ja, böse Zungen sagen auch, es gehen in der Regel die Unternehmen dahin, die es wirklich nötig haben. Das sehen wir jetzt nicht so, denn also es stimmt zwar, dass da viele recht kleine und teilweise auch unbekannte Unternehmen anzutreffen sind, aber gerade das ist ja das Spannende an der Veranstaltung, denn so lassen sich halt unter Umständen verborgene Schätze finden, denn es sind in der Regel auch Unternehmen dabei, die nicht in den großen Indizes vertreten sind, die auch nicht in jedem zweiten ETF drin sind, etwas flapsig gesagt. Und so hat man die Gelegenheit, auch teilweise direkt mit dem Vorstandsvorsitzenden zu sprechen. Versuchen Sie das mal mit einem DAX-Konzern.
Ja. Nötig ist da ganz spannend, weil die Unternehmen haben es schon auf einer Seite nötig, weil sie wollen die Kapitalmarktkommunikation nicht unbedingt extrem strecken, sondern ein prägnantes Event, wo halt viele Gespräche stattfinden. Das heißt also, es ist für uns auch wichtig, dass die sich den Rest des Jahres auf ihr eigenes Business konzentrieren und operativ tätig werden und nur dann sich die 3 Tage nehmen, um mit Investoren zu sprechen. Wir wollen nicht, dass die Unternehmen sich jeden Tag schönreden, sondern einfach einen guten Einblick geben und daraufhin unsere Analyse aufbauen.
Ja, Florian, schönreden ist ein schönes Stichwort, denke ich. Ich denke mir, gerade bei den Vorträgen der Unternehmen, da hört man doch auch ganz schön viel Marketinggeschwätz, oder?
Da ist was dran. Natürlich probiert sich jeder ins rechte Licht zu rücken, aber man hat die Möglichkeit, danach auch Fragen zu stellen. Und eins hat mich verwundert dieses Jahr. Kaum jemand hat mal eine Frage gestellt, wie zum Beispiel, sind Sie als Vorstand oder Vorstandsvorsitzender eigentlich investiert? Ich war einmal so frech und habe die Frage gestellt. Auf einmal haben sich alle zu mir umgedreht und haben gedacht, was ist ja ganz ungewöhnlich, die Frage. Aber für uns ist das sehr entscheidend. Mhm. Weil wir brauchen eine Eigentümerperspektive, wir brauchen Leute, die investiert sind. Und am besten muss im Prinzip der Aktienbestand im Wert höher sein als das Fixgehalt des Vorstands. Nur so denkt er wie wir und möchte das Unternehmen langfristig voranbringen.
Mhm. Ja, sehr schön. Du hattest schon das Unternehmen Gesco genannt, Florian. Wollt ihr dazu ein paar Details verraten, die ihr erfahren habt? Gibt es da was Neues?
Gerne. Ich hatte das Glück, mit dem Finanzvorstand zu sprechen. Eigentlich ist Gesco eine Beteiligungsholding und hat auch viele mittelständische Unternehmen im Portfolio und baut die auf und probiert die langfristig gut zu positionieren. Jetzt fangen sie an und haben zwei Effizienzprogramme, mit dem im Prinzip der Vorstand von der Holding auf die kleinen Unternehmen vorgeht und sagt, hier, vielleicht könnt ihr das noch besser machen und wie ist denn die Stimmung? Natürlich habe ich dann auch gleich gefragt, wie wurde denn das angenommen von den Geschäftsführern der Tochtergesellschaft? Und da war das Bild natürlich zweigeteilt. Manche junge Geschäftsführer wollen ja ihr Unternehmen entwickeln und sind dann auch offen gegenüber Analysethemen, gegenüber Werkzeuge, die das an sich verbessern, das Unternehmen an sich. Aber manche sagen sich dann auch, okay, ich habe das jetzt die letzten 20 Jahre so gemacht, ich mache das auch weiter so. Wir brauchen die Unternehmen, die schon dynamisch sind und die sich bewegen. Und Gesco ist da eigentlich schon, hat ein bisschen diesen Zielkonflikt auf der einen, dass unterschiedlichste Perspektiven vorhanden sind. Und darüber hinaus befindet Gesco sich aktuell in einem Verkäufermarkt. Was heißt das? Es ist eine Beteiligungsgesellschaft und sie möchten auch weitere Beteiligungen kaufen. Aber gegenwärtig wird der Markt so mit Geld überflutet, dass eigentlich kein vernünftiger Preis mehr zu bekommen ist. Und Gesco sich da eher in der defensiven Rolle befindet und kaum Übernahmen tätigt. Was wir auch richtig finden, weil wir finden Wachstum um jeden Preis nicht unbedingt gut.
Ja, gute Argumente, Florian. Aber was ich mir jetzt denke, gerade als Privatanleger oder auch ihr als Fondsberater, wo liegt da jetzt unsere Chance als Anleger? Warum sollten wir in Gesco investieren? Wollt ihr dazu ein bisschen was verraten?
Es ist ja so, dass Gesco schon Hidden Champions drin haben im Portfolio, die sehr schöne Margen generieren können, die auch ein langfristiges Business haben. Aber aktuell sind sie noch zu abhängig von einer großen Beteiligung. Die macht über 200 Millionen Umsatz im Jahr. Das ist die Dürrenberg-Gruppe. Und man braucht hier eigentlich noch eine zweite oder dritte Beteiligung, die ähnlich Volumen mitbringt. So ist Gesco da aktuell sehr abhängig. Und man muss dann immer für sich die Entscheidung treffen, möchte ich dann trotzdem das Unternehmen begleiten? Oder schaue ich lieber und warte, bis vielleicht es im Zyklus noch einen besseren Preis gibt. Also Gesco an sich ist eine Gruppe, die viele Hidden Champion haben und viele deutsche Hidden Champion sind ja im Maschinenbau unterwegs, in der Fertigung von Stahl und das ist sehr zyklisch. Deswegen als Beimischung ist das schon geeignet. Wenn man an die Hidden Champions glaubt, dann ist das recht gut geeignet und sie haben auch ein interessantes Bonussystem. Das heißt, die Vorstände, mit denen wir da gesprochen haben, die bekommen auch erst dann eine gute variable Vergütung, wenn sie selber mit Eigenmitteln Aktien gekauft haben.
Da wird also nochmal diese Eigentümerperspektive nochmal stärker in den Blick genommen vom Unternehmen auch selbst und das vorangetrieben.
Also von dem Punkt her ist Gesco gut aufgestellt. Sie könnten sich aber noch verbessern, indem sie mehr Wert legen auf die Renditen im Unternehmen. Also wenn man jetzt für jede Tochter einfach mal die Rendite aufs investierte Kapital sich anschauen würde, macht man bisher noch nicht. Das war sozusagen ein Verbesserungsvorschlag, was man dann als Analyst oder Investor auch ans Management richten kann. Und das ist halt ein gegenseitiger Austausch. Und man probiert dann auch beide Seiten ein bisschen besser zu machen. Und das ist für uns dann eigentlich ein guter Case wo wir uns wohlfühlen. Und Gesco kann langfristig gutes Investment sein, aber es kann auch noch zu weiteren Rückschlägen im Kurs kommen.
Okay. Gesco ist allerdings im Moment kein guter Dividendentitel, oder?
Das ist korrekt.
Das ist korrekt. Aber wir haben ja zum Glück die Dividendenkönige, einen kleinen Sonderbörsenbrief von uns. Und du, Alan, du bist so ein bisschen unser Dividendenspezialist im Team. Was haben wir denn da in der aktuellen Ausgabe? Die kam ja letzte Woche raus. Willst du da ein bisschen was verraten?
Gerne. Also im Grunde sind es die letzten zwei Ausgaben, die besonders spannend sind. Also das Format, das gibt es ja schon seit etlichen Monaten, den Dividendenkönige-Börsenbrief. Wir haben uns aber entschlossen, jetzt endlich mal ein Musterdepot herauszubringen, wo wir den Lesern dann auch aufzeigen, an einem recht praxisnahen Beispiel, wie man mit einer angesparten Summe, also in dem Fall ist das ein Herr, der in Rente geht, der aber eine Rentenlücke hat, ein Problem, was mit großer Wahrscheinlichkeit die meisten von uns betreffen wird in Zukunft. Und je mehr man noch bis zum Renteneintritt hat, desto größer ist diese potenzielle Lücke. Deswegen ist es wichtig, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und wir zeigen jetzt am Beispiel eines Renteneintritts, wie mit einer angesparten Summe das Geld in Aktien, in von uns ausgewählte, untersuchte und auf Herz und Nieren abgeklopfte Titel durchgeführt wird. Und es geht dann darum, dass mit den Dividendeneinnahmen diese Rentenlücke im Zeitverlauf geschlossen wird, sodass ein Leben ohne Sorgen und vor allem ohne sich selber zurückstufen zu müssen möglich ist. Natürlich ist es dabei wichtig, so früh wie möglich damit anzufangen. Wir haben aber jetzt mit diesem einen Beispiel begonnen und wir werden in allen Ausgaben die Folgen immer wieder neue Titel vorstellen, die das Musterdepot weiter ergänzen und einen kontinuierlichen Zahlungsstrom sowohl für den Musterrentner als auch für unsere Leser, die das Musterdepot nachspielen wollen, generieren werden.
Ja, ist ein spannendes Thema, diese Musterdepots, denke ich. Wir haben da auch über WhatsApp, über Facebook haben wir schon diverse positive Rückmeldungen bekommen zu den letzten beiden Ausgaben. Also die Leser, die freuen sich wirklich darauf, diese Musterdepots oder jetzt im Moment das eine Musterdepot und die anderen, die noch kommen werden, die anderen Szenarien da mitzuerleben und das eben live zu verfolgen, wie wir unsere Strategie anwenden und ob unsere Strategie dann eben auch Früchte tragen wird.
Genau, Dividenden sind ein wichtiges Stichwort, also generell mit der Geldanlage verbunden und auch insbesondere im Hinblick auf Aktien steht ja auch immer das Wort Sicherheit. Man kann jetzt darüber debattieren, also das schließt sich auf jeden Fall nicht aus, aber inwieweit der eine Faktor den anderen beeinflusst und inwieweit das zum eigenen Nervenkostüm passt, ist dann immer eine individuelle Geschichte. Aber es ist nun mal Fakt, dass man seine Geldanlage in die eigenen Hände nehmen muss und wir versuchen unsere Leser entsprechend zu unterstützen und ihnen Ideen bereitzustellen, ja, sodass sie sich mit Titeln, die auch schon bewiesen haben, dass sie dazu in der Lage sind, die Mittel zu generieren, um diese Dividenden über Jahre und Jahrzehnte hinweg auch sicher auszubezahlen, dass diese verdient werden. Mit der Hausarbeit, die vorher geleistet wird, grenzt man seine Risiken ein. Also es geht generell beim Investieren darum, überschaubare Risiken zu haben, diese auch bestmöglich einzuschätzen. Wenn man beispielsweise ein Unternehmen nicht versteht vom Geschäftsmodell her oder das Management nicht vertrauenswürdig ist, dann sollte man auch lieber die Finger davon lassen. Es geht nicht darum, in jedes Unternehmen zu investieren, sondern man muss diejenigen Unternehmen für sich herausfiltern, die man versteht, in die man Vertrauen hat, deren Produkte beziehungsweise Dienstleistungen man idealerweise auch kennt oder noch besser selber nutzt. Und wenn man dann weiß, dass diese Unternehmen sich auch schon lange bewiesen haben und auch weiter konkurrenzfähig sind, jetzt nicht plötzlich vor einer massiven Disruption stehen, dass man solche Titel dann in sein Portfolio entsprechend aufnimmt.
Ja. Genau, mit dem Ziel halt, das passive Einkommen zu steigern und über das passive Einkommen halt auch seine eigenen Kosten zu decken. Und das ist dann halt auch ein Grad von Unabhängigkeit, dem man wirklich bestrebt sein kann, dass man das irgendwann erreicht.
Ja, und man sieht ja auch gerade, wenn man jetzt die aktuellen Finanzmärkte beobachtet, bei den ansteigenden Aktienpreisen. Die Märkte werden schwieriger. Es wird schwieriger, wirklich gute Investments zu finden, die auch noch günstig sind aktuell. Da wird das Thema Dividenden immer wichtiger, ne? Auch in der Zukunft. Das fängt, glaube ich, gerade erst an, das Thema,
Alan. Ja, definitiv, Henning. Es ist ja vor allem auch so, dass in der Regel die Dividendentitel die stabileren sind im langen Zeitverlauf. Denn diese haben auch eine recht treue Anlegerschaft und viele institutionelle Anleger sind dort investiert und dadurch, dass diese großen Dividendentitel, also es sind nicht alle Dividendentitel groß, aber die meisten sind groß, diese haben halt dadurch, dass sie eben so zuverlässig ihre Dividenden auszahlen und teilweise auch durch Rezessionen hinweg nicht nur stabil halten, sondern steigern, denn solche Beispiele gibt es auch zuhauf, dass diese sich deutlich stärker auch in Krisen verhalten oder auch wenn sie mal temporär etwas federn lassen, dass sie sich auch viel stärker erholen als irgendwelche Tech-Werte, die vorher gehypt waren, die keine Dividende auszahlen, die von Hoffnung gelebt haben, im schlimmsten Fall sogar auch noch eigentlich nur Geld verbrannt haben und von der Fremdfinanzierung oder von der Verwässerung der Anteilseigner abhängig waren, dass die dann ihr Vertrauen verspielt haben und nicht so schnell auf die Beine kommen, das ist dann eigentlich selbsterklärend.
Ja, liebe Zuhörer, falls Sie Interesse haben an unseren Dividendenkönigen, an der Privatinvestor Dividendenkönige, finden Sie unten in den Shownotes dieses Podcasts einen Link zu einer kleinen Leseprobe. Aber wir haben ja nicht nur den kleineren Börsenbrief der Privatinvestor Dividendenkönige, sondern auch den etwas größeren Börsenbrief, der einfach nur der Privatinvestor heißt. Der erscheint einmal wöchentlich, immer freitags. Und da hatten wir jetzt ein aktuelles Update zu Pets at Home, wo sich auch die Bewertung etwas geändert hat, unsere Einschätzung. Könnt ihr mal kurz erklären, was ist überhaupt Pets at Home, was macht dieses Unternehmen, was macht dieses Unternehmen so speziell?
Das Unternehmen ist in Großbritannien tätig. Es hat sich voll konzentriert auf Tiernahrung, Tierpflege und teilweise jetzt auch noch Tierarztpraxen. Und das ist ein ganz spannendes Paket, was einzigartig macht. Weil man kann im Prinzip viele Bedürfnisse des Tiers mit einem Gang zu Pets at Home abdecken. Und so ist man nicht unbedingt in Konkurrenz zu Amazon oder zu Plus, sondern man kann da auch seine eigene Strategie wählen. Und spannend war da vor etwa anderthalb Jahren, dass Pets at Home trotzdem gesagt hat, wir passen unsere Preise an und wir führen die etwa auf Amazon-Niveau. Und das hat natürlich erstmal für eine Reduzierung der Marge geführt, aber jetzt kann man...
Das heißt, es war eine Preisanpassung nach unten.
Nach unten, genau.
Amazon war vorher billiger, günstiger für den Endverbraucher.
Ja, typisch für Onlinehandel.
Wir alle kennen ja Fressnapf, solche oder viele kaufen auch ihr Katzenfutter, ihr Hundefutter einfach im Supermarkt. Aber das Besondere bei Pets at Home ist es ja eben, dass sie nicht nur eben diesen Handel mit Tierfutter oder Tierbedarf betreibt, sondern eben auch die Verbindung mit den Tierarztpraxen oder Tierpflege haben. Das macht es ja eben so besonders.
Also tatsächlich war das Unternehmen auch schon eines der ersten, was einen eigenen Online-Shop hatte. Das wissen viele gar nicht. Also es kommt in der ersten Wahrnehmung so daher, als ob das ein Unternehmen mit einem stationären Handel wäre, was jetzt etwas aufzuholen hätte. Dabei war das Unternehmen selber tonangebend. Und dass dann von Zeit zu Zeit Preisanpassungen kommen, weil der ein oder andere Konkurrent dann noch etwas aggressiver vorprescht. Das sind dann Gegebenheiten, auf die man im Zeitverlauf reagieren muss. Das hat das Unternehmen dann auch getan. Was sehr beliebt ist, ist beispielsweise, dass auch online auf der Seite bestellt wird, dass die Produkte aber im Laden dann abgeholt werden, dass dann idealerweise auch noch in Verbindung mit dem Kundenbindungsprogramm, mit der Karte, die einem dann gewisse Vorteile sichert, ob das dann exklusive Rabatte sind, ob das dann bestimmte Produkte sind, die nur für die Mitglieder erhältlich sind oder ob das dann andere Zugaben sind im Dienstleistungsbereich. Ja, das rundet das ganze Paket einfach ab. Und dadurch, dass Pets at Home so breit aufgestellt ist und im Grunde alle Dienste anbietet, die das Herz des Tierfreundes höher schlagen lassen, so etwas Vergleichbares gibt es nicht. Also es gibt dann immer Konkurrenten, die gewisse Schnittmengen aufweisen, die aber nicht in der Breite aufgestellt sind. Und dieses Paket ist sehr attraktiv für den Tierhalter, der dann also in erster Linie sind das Hunde und Katzen, aber es ist auch für andere Tiere einiges im Programm, dass man da aus einer Hand von einem Anbieter direkt alles bekommen kann. Das ist ein sehr gutes Geschäftsmodell und auch ein solches, was nicht ohne weiteres angreifbar ist von außen.
Man muss ja auch sehen, der reine Handel mit Tierbedarf, mit Tierfutter und so weiter, ist für den Händler ein sehr, sehr schwieriges Geschäft. Du hattest mir mal eine kleine Statistik gezeigt, Florian, von Zooplus, auch vom Eigenkapitalforum, wo Zooplus vertreten war. Und die haben eine Statistik präsentiert, wo eben diese allein die Marketingkosten bis zum ersten Kauf eines Endverbrauchers 28 Euro kostet.
Genau.
Also jeder Kundenkontakt, bis wirklich dann gekauft wird. Und wenn man dann sieht, dass diese Händler mit sehr, sehr geringen Margen arbeiten müssen, kann man sich vorstellen, dass dieses Geschäft allein mit Tierbedarf, mit Tierfutter sehr, sehr schwierig ist.
Ja, Zooplus hat es schwer, weil auch die Kosten der Neukundengewinnung sehr gestiegen sind. Die sind innerhalb von eines Jahres von 19 auf 29 Euro gestiegen. Das heißt aber auch, dass Google da langsam anzieht und die eigentlich mehr je Klick bezahlen müssen. Und das ist auch so ein bisschen die Krux bei der Sache. Die müssen mehrmals halt in Kontakt treten mit den Neukunden, bevor der überhaupt bestellt. Die sprechen da teilweise von 5 bis 8 oder auch 10 Mal, bis da eigentlich der Kunde seinen Warenkorb füllt und eine Bestellung aufgibt. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Tiernahrung bestelle, das mache ich ja nicht jeden Tag, das mache ich auch nicht jede Woche, sondern das mache ich vielleicht einmal im Quartal. Und das heißt, da habe ich eigentlich schon wieder vergessen, bei wem ich es bestellt habe und muss nochmal, da muss im Prinzip Zooplus nochmal auf mich zugehen mit Mailings, mit Werbung oder auch mit hier Display-Werbung, was ja auch nicht kostengünstig ist. Und so muss Zooplus auch die Kunden, die sie schon hat, dann nochmal neu gewinnen für sich.
Ja.
Und das führt dazu, dass Zooplus da aktuell nicht die beste Marktstellung hat und Pets at Home insgesamt besser aufgestellt ist, weil das Paket größer ist, die Serviceleistungen einfach viel besser passen.
Ja, sehr schön. Und gerade deswegen ist Pets at Home eben auch in unserer Aktiendatenbank völlig zu Recht, denke ich. Alan, was ist noch ein Punkt?
Also das Unternehmen drängt sich jetzt nicht unbedingt für einen Neueinstieg auf. Das möchten wir an der Stelle nochmal hervorheben. Wir sind schon etwas länger dabei. Wir sind im vergangenen Jahr bereits eingestiegen, als das Unternehmen brutal abgestraft wurde, als es fast schon totgesagt war. Das sind natürlich die Momente, die wir so gern haben. Gerade dann sehen wir genauer hin. Und da hat sich dann herausgestellt, das Unternehmen ist im Grunde ziemlich gesund. Die Bilanz ist sauber. Das Wachstum setzt sich ja auch fort. Das Unternehmen, also wenn wir jetzt vom Umsatz sprechen, wächst das Unternehmen zurzeit sogar doppelt so stark oder etwas mehr als der Gesamtmarkt. Damit wir ein paar Zahlen nennen. Der Gesamtmarkt wächst mit ungefähr 2-3% pro Jahr. Und Pets at Home hat mit dem letzten Update seiner Zahlen sogar mit über 8% zulegen können. Das sind enorme Vorteile, die sich da herauskristallisieren. Und das wird sich irgendwann dann natürlich auch auf die Margen und die Cashflows durchschlagen. Aktuell hat kostenseitig noch ein bisschen was gedrückt. Es mussten die Gehälter wurden etwas angehoben. Dann gab es bei den Einkaufspreisen gab es ein bisschen Preisdruck. Aber das sind dann Effekte, die dann irgendwann verfliegen. Und dann wird sich die breite Aufstellung auch auf jeden Fall bezahlt machen. Also das reine Online-Geschäft, das ist in der Regel ein Preiskampf, weil für die meisten Konsumenten nicht unbedingt Qualitätsvorteile ersichtlich sind bei den Produkten. Bei den Konnoisseuren und Spezialisten kann das natürlich anders sein, dass die dann ihre favorisierten Marken und Produkte haben. Aber für die breite Masse würde ich behaupten, dass da der Preis in erster Linie entscheidend ist. Und das spüren dann die reinen Online-Händler dann. Mhm. Also die auch wirklich dann in dieser Nische unterwegs sind.
Ja. Also gerade aufgrund des breiten Geschäftsmodells ist Pets at Home wirklich ein spannendes Unternehmen. Für Sie, liebe Zuhörer, haben wir eine kleine Präsentation als PDF-Datei vorbereitet. Den Link zu dieser Präsentation finden Sie auch unten in den Shownotes dieses Podcastes. Ja, Alan und Florian, für uns beginnt so langsam die Berichtssaison, die monatliche Berichtssaison. Wir sind dabei, die Fondsberichte zu schreiben. Ich glaube, in diesem Monat ist der PI Global Value Fund dran und der Vermögensbildungsfonds. Und du, Florian, du hast mir letztens hier in der Kaffeeküche, wo wir auch gerade sitzen, mal gesagt, diesen Spruch, ich glaube, von Charlie Munger stammt er: meistens ertrinken die besten Schwimmer. Habe ich jetzt auf auf den ersten Anhieb überhaupt nicht verstanden, Florian, was du damit meintest. Warst dann auch schnell wieder weg. Vielleicht kannst du mir den Spruch mal kurz erklären.
Gerne. Da geht es halt darum, dass der Markt an sich schon gut gelaufen ist. Also wir haben eine ganz gute Funk-Performance. Unser größtes Vehikel hat über 20% erzielt seit Jahresauftakt. Das ist schon enorm. Das können wir mit zufrieden sein, weil unsere angestrebte durchschnittliche Rendite bei 10% liegt. Aber die Indizes sind teilweise noch kräftiger gelaufen. Das heißt aber auch, die sind nicht wie wir, teilweise breiter gestreut und haben auch ein bisschen Liquidität. Nein, die sind eigentlich voll investiert und die haben teilweise Unternehmen, die auch schon sehr, sehr teuer sind. Was heißt das? Alles, was jetzt ziemlich gut läuft, läuft auch irgendeinem Modethema hinterher. Und wenn dieser Trend kippt, können diese Unternehmen auch ertrinken, weil dann einfach diese Euphorie, wie Alan vorhin beschrieben hat, aus dem Kurs draußen ist und es ganz schnell abwärts geht. Das ist ein Zitat, nämlich von Charlie Munger, der darauf abspielt, dass man nicht diesen Modethemen hinterher soll, wie Kryptowährungen und was es da noch eben mehr gibt. Also die Finanzwelt treibt ja ohne Ende diese Modethemen voran, sondern man soll sich die Frage stellen, man muss nicht der Intelligenteste sein, sondern man muss die meisten Fehler vermeiden. Und die dürfsten Fehler vermeiden. Und meistens sind so Modethemen dürfsten Fehler, die man machen kann. Ja. Und das heißt also, man muss möglichst immer die Frage stellen, wie schaffe ich es, möglichst wenig Fehler zu machen? Wie begehe ich möglichst wenig Dummheiten? Und so halt sich konservativ aufstellen. Nur so bekommt man eine langfristige Performance. Das sieht man ja auch an manchen Fonds. Fonds, die 1-2 Jahre gut gelaufen sind, die schaffen es meistens nicht, diese Performance über 5 Jahre zu halten, sondern brechen enorm ab. Und deswegen sollte man nicht diejenigen kaufen, die ganz weit oben stehen, weil meistens die besten Schwimmer ertrinken.
Okay, Alan. Es gibt ja auch noch den Trugschluss, dass konservative Investments oder langweilige Investments irgendwie zwangsläufig auch Underperformer sein müssen, aber das ist weit gefehlt, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben in einem unserer letzten Monatsberichte dazu auch etwas geschrieben und eine Grafik aufgezeigt, wo ganz klar zu sehen ist, dass in einer langfristigen Betrachtung über mehrere Zyklen, das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht nur einen kurzen Zeitraum von ein paar Quartalen rauspickt, sondern wirklich gesamte Zyklen, dass da die vermeintlichen Langweiler tatsächlich langfristig outperformed haben. Oft korreliert das dann auch mit einer guten Dividendenauszahlung und Dividendenrendite, wenn man zum richtigen Moment einsteigt und die Euphoriephasen vermeidet. Das heißt, man fährt da ruhiger, man kann da besser schlafen, hat sicherere Investments mit deutlich weniger Abwärtspotenzial und unterm Strich, wenn man jetzt nicht euphorisch und gierig war, hat man am Ende des Tages oder der Anlegeperiode auch noch die bessere Performance. Also an für sich, warum sollte man das nicht machen?
Da können wir das Dividendenthema auch wieder aufgreifen, weil viele in der Krise halt Dividende steigern und die Dividende kann ich ja auch nutzen, um wieder neue Aktien zu kaufen. Und das gibt wieder einen Megaboost. Mhm.
Gehen wir mal wieder zurück zu den vermeintlich sehr guten Schwimmern, zu den Modethemen. Da passt auch eine Frage eines Abonnenten von der Privatinvestor ganz gut dazu. Diese Frage haben wir erst vor ein paar Minuten gerade bekommen per SMS. Und der Abonnent, der fragt eben explizit nach diesen Indexfonds, nach den ETFs. Ich lese die Frage einmal kurz vor. Sehr geehrte Damen und Herren, Indexfonds werden von vielen Seiten gepriesen. Sie würden weltweit zusammengestellt und darum crash-sicherer, ja sogar in ihrer Entwicklung häufiger oder immer positiv sein. Sie, das sind wir, haben meinen Kenntnissen zufolge da eine ganz andere Meinung. Das stimmt. Könnten Sie diese etwas genauer darlegen?
Alan. Also das fängt ja schon mal damit an, dass viele Anleger überhaupt gar nicht wissen, was in diesen Indizes oder wenn es noch nicht mal die bekanntesten Indizes sind, sondern nach irgendwelchen Branchen sortiert oder nach irgendwelchen Themen zusammengefasst, beispielsweise irgendwie Gesundheits-ETF. Da können ja auch irgendwelche hochspekulativen Biotech-Titel drin sein, die gar kein Geld verdienen. Ja, also da sind sich viele Leute gar nicht im Klaren darüber, was sie da sich ins Depot legen. Also an für sich man kann in ETFs ja anlegen. Das Problem ist, man muss da sehr viel Zeit aufwenden und sich mit dem vertraut machen. Was kauft man da überhaupt? Vertritt man das auch? Und wenn man da jetzt 500 Unternehmen drin hat, ist halt die Frage, ob man dazu in der Lage ist, da auch zu fast allen Titeln eine belastbare Investmentthese zu haben und diese dann auch noch parallel zum Vollzeitjob regelmäßig im Auge zu behalten, ja, dass man weiß, was da vor sich geht, ob man auch überhaupt weiß, welcher Titel wie gewichtet ist. Wenn man jetzt auch beispielsweise beim Dow Jones schaut, das ist ein sehr schönes Beispiel, es sind 30 Titel drin, aber entscheidend ist beim Dow Jones tatsächlich leider der absolute Aktienpreis für die Gewichtung.
Totaler Schwachsinn.
Da kann man mit dem Kopf schütteln und das hat dann einfach zur Folge, dass ein Unternehmen wie Boeing, was fast $400 je Aktie kostet, einfach mal 9 oder 10% Gewichtung in dem Index drin hat. Also ne, ist halt die Frage, ob man dann, also im Grunde kauft man dann größtenteils die Boeing-Aktie, obwohl man vorhatte, sich breiter aufzustellen und die 30 bekanntesten und größten Unternehmen in Amerika zu kaufen. Aber da schießt man nicht nur übers Ziel hinaus, sondern einfach direkt dran vorbei.
Ja. Es gab ja auch das gute Beispiel, einmal die Fußballmannschaft mit Trainer und einmal die Fußballmannschaft ohne Trainer. ETFs ist im Prinzip eine Mannschaft ohne Trainer. Da wird kein verletzter Spieler vom Feld gestellt. Da wird kein Spieler vom Feld gestellt, der aktuell keinen guten Tag hat. Nein, sondern das wird halt einfach so belassen. Hingegen aktiv gemanagte Fonds, wie unsere zwei, die du vorhin genannt hast, da monitort man die Unternehmen. Da schaut man ständig, hat sich was in der These verändert. Ist die Perspektive des Unternehmens noch gut? Stehen die Unternehmen in den nächsten 5 bis 10 Jahren besser da als jetzt? Und das macht halt ein ETF nicht. Dahingehend sollte man sich da schon eine eigene Meinung bilden. Und was man dann natürlich auch hat in dieser ETF-Branche, man hat einmal die voll replizierenden ETFs und einmal, wo eine Bank dir irgendwie was zusichert. Und was ist jetzt nur, wo ist die Ausfallwahrscheinlichkeit am geringsten? Wenn eine Bank dir was zusichert, da...
Das weiß man gerade heutzutage nicht immer, ob das dann auch wirklich am Ende sich erfüllt. Ja.
Dahingehend würde ich mich dann lieber auf die voll replizierenden ETFs entscheiden, weil die müssen auch die Unternehmen kaufen, die dahinter stehen. Da ist die Risikoverteilung ein bisschen größer. Aber dann halt auch nur breit gestreute Indizes und vielleicht einen Sparplan. Aber generell lieber auf den aktiven Trainer zugehen.
Da lauert dann aber auch schon wieder der nächste Fallstrick, denn wenn jetzt plötzlich das Sentiment kippt und die ETFs, die sind ja von der Konstruktion her immer voll investiert, die haben kein Liquiditätspolster. Wenn sich jetzt herausstellt, dass eine Korrektur ja nicht nur bevorsteht, sondern voll im Gange ist, was macht der ETF dann? Der schmeißt dann alles raus, was er hat, also in entsprechenden Proportionen natürlich, um liquide zu werden und um die Anleger dann auszubezahlen. Und dann verkauft er auch Titel, die wir als aktive Manager beispielsweise aber sehr gerne halten würden, weil wir wissen, dass das Unternehmen kerngesund ist, dass es gar keinen Grund für, also keinen fundamentalen Grund für Kursrückgänge gibt und wir idealerweise auch noch schon zu einem attraktiven Preis vorher eingestiegen sind. Warum sollte man sich von dieser Position dann kurzfristig trennen? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Lieber zukaufen, wenn der ETF-Investor im Prinzip raus möchte, drückt er ja auf den Kurs. Und dann haben wir die Chance und können ganz günstig einsammeln. Ja. Weil die schönsten Worte an der Börse sind, wenn der Gegenüber sagt, verkaufen um jeden Preis. Dann bekommen wir einen attraktiven Preis, ein geringes Risiko und können langfristig davon profitieren.
Die Phase kommt ja vielleicht auch bald wieder, vielleicht schon in ein paar Monaten.
Schauen wir mal.
In den Fonds bereitet ihr euch darauf vor, mit einer entsprechenden Cash-Quote, wo liegt die aktuell? Ich glaube so bei zwischen 30% und 40%, je nachdem.
Nicht ganz, wir sind ein Tick über 20.
Okay, aber die war, glaube ich, mal ein bisschen höher, ne? Vor ein paar Wochen noch. Ja.
Genau, aber es ist auch so, dass wir ein paar Schnäppchen eingesammelt haben in der Vergangenheit und darüber hinaus haben wir auch mehr Positionen aufgebaut, wo die Dividendenrendite recht hoch ist.
Okay, also auch in den Fonds spielt die Dividende immer eine immer größere Rolle, ja.
Und so werden wir halt dann auch stabiler und können die Dividende nutzen und nachkaufen in der Krise.
Genau. Ja, schöne ausführliche Antwort zum Thema ETF und Indexfonds im Allgemeinen. Wir haben noch zwei weitere Fragen bekommen, auch von Abonnenten des Privatinvestors. Nächste Frage, vielleicht habt ihr da auch eine kurze, schmissige Antwort zu. Hallo, ich wüsste gern, ob man iRobot nachkaufen soll. Besten Dank. iRobot hatten wir, glaube ich, vor kurzem noch mal im Privatinvestor ein kleines Update vor ein paar Wochen.
Ja. Also wir dürfen zwar keine Anlageberatung machen, weil wir nicht seinen Hintergrund kennen, sein Computer nicht kennen.
Aber so.
Aber wir haben ein paar gute Interviews gelesen in der Vergangenheit mit dem Gründer und Vorstandsvorsitzenden. Und er geht davon aus, dass in 5 Jahren so ein Roboter mir ein Bier, einen Kaffee oder einen Whisky aus dem Schrank holen kann. Das ist technisch jetzt schon realisierbar, bloß der Preis ist jetzt noch zu hoch. Und er geht davon aus, dass dann solche Haushaltsroboter nur 2000 Euro kosten. Das ist Zukunftsmusik. Das können wir aktuell nicht einpreisen. Aber der Ansatz, die Staubsauger zu entwickeln, den Wischroboter zu entwickeln und den Rasenmäher, macht ja unser Leben schon komfortabler. Und da will iRobot halt eingreifen und sagen, wir sind der Premium-Anbieter mit der besten Nutzerfreundlichkeit. Da sind sie sehr gut positioniert und was aktuell da auf den Kurs drückt, sind ja diese Zollstreitigkeiten. Da probiert man sich auch ein bisschen unabhängiger zu machen, aber schlussendlich attraktiv bewertet.
Also unterm Strich könnte man vielleicht sagen, iRobot ist der technologische Vorreiter, der jetzt vielleicht auch, so, was seine Produkte angeht, etwas teurer ist und die anderen ziehen nach und Wischroboter, Saugroboter sind erst der Anfang eines Haushaltsroboters, der sehr viel mehr Aufgaben übernehmen wird.
Der Markt kann gigantisch wachsen und iRobot probiert sich da gut zu positionieren in der Premium-Schiene und kann auch für andere Unternehmen ein Übernahmeziel darstellen. Also wenn jetzt zum Beispiel Apple sich auch in dem Bereich Gedanken macht, warum nicht aufs Know-how von diesem Unternehmen schon zurückgreifen?
Wir haben hier auch wieder ein gründergeführtes Unternehmen. Also die Produkte kommen ja recht modern und eher noch nicht allzu bewährt daher, aber das stimmt ja so in dem Sinne nicht. Die Staubsaugerroboter gibt es schon seit über 20 Jahren und iRobot ist ja halt, also die haben früher auch Roboter gemacht im Bereich, dass die Roboter in Wracks nach ja, auch Überlebenden teilweise gesucht haben, davon sind sie ja weg. Also es geht jetzt um die reine Haushaltsnutzung, also inklusive Garten. Das Unternehmen schafft es aber halt immer wieder mit neuen Ideen daherzukommen, die Produkte auch zu verbessern. Also nicht nur durch Neukäufe, sondern es gibt auch regelmäßig dann Software-Updates, und also kostenlos. Und die Roboter sind mittlerweile so weit, dass die, also in den Top-Modellen, dass die miteinander quasi kommunizieren können, dass man in einem Ökosystem, das wird ja auch immer wieder betont, und wenn ein Ökosystem funktioniert und vorliegt bei einem Unternehmen, dann hat man da schon einen ersten Indikator für einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Dass ein Staubsauger und ein Wischroboter quasi sich die Arbeit so sequenziell einteilen, dass der eine den Raum erstmal vorsaugt und den groben Schmutz entfernt, während der zweite Roboter dann noch nass hinterherwischt, beide automatisch zu ihren Stationen zurückfahren und im Falle des Staubsaugerroboters dieser auch noch in einer kleinen Mülltonne seine Mitbringsel dann entleert. Ja, und iRobot betont ja auch, die werden ja da auch oft kritisiert oder zumindest in Frage gestellt, ja, warum bringen die denn nicht endlich mal einen Roboter raus, der alles kann? Weil sie ganz klar sagen, wir wollen uns darauf spezialisieren, dass diese Geräte das, was sie machen, auch bestmöglich können und nicht ja, halbherzig im Grunde. Wenn man sich so ein Kombigerät ansieht, dann weiß man ja auch, man muss sich da dann teilweise auch entscheiden, kommt der Wassertank rein oder will ich den, weil der Dreck muss ja auch irgendwo, wenn der aufgesaugt wird, der muss ja auch irgendwo deponiert werden. Ist halt die Frage, ob man sich damit dann einen Gefallen tut. Also es gibt halt viele Vorlieben und Geschmäcker, das kann man jetzt nicht objektiv bewerten, aber Fakt ist, dass iRobot immer wieder mit neuen Funktionalitäten daherkommt, dass sie alles andere als innovationsmüde sind, und die Geschichte ist intakt, die Marktdurchdringung ist noch sehr tief, also Marktforschungsstudien zufolge liegen wir da in Amerika bei 10-12%, im Rest der Welt ist es dann noch entsprechend weniger. Also die Geschichte ist voll intakt, das ist ein gründergeführtes Unternehmen. Die Bewertung ist aus unserer Sicht jetzt auch extrem niedrig. Also die Wachstumsraten sind natürlich temporär zurückgekommen, das ist klar. Aufgrund der Zollstreitigkeiten, wir gehen aber davon aus, dass sich diese mit der Zeit legen werden. und dass entsprechend iRobot sein volles Potenzial dann noch entfalten können wird.
Ja, wie handhabt ihr iRobot im Moment in den Fonds? Dürft ihr das hier an der Stelle verraten?
Wir finden es weiterhin sehr attraktiv und freuen uns über Kursrückgänge, weil wir dann die Chance ergreifen können, dann nachzukaufen. Gekauft.
Ja, sehr schön. Mhm. Eine dritte und letzte Frage habe ich noch erhalten von einer Abonnentin aus Singapur. Besser gesagt zwei Fragen. Zum einen zum Thema Simon Property. Den Rate, den hatten wir vor kurzem noch im Privatinvestor vorgestellt und auch in den Fonds ist er ein gut laufender Titel. Wie hoch ist die Korrelation des Titels mit den Aktienmärkten?
Genau, den Titel haben wir erstmalig in unserer dicken Jahresausgabe vorgestellt. Wir halten ihn für sehr vielversprechend. Also er ist auch wieder unter Beschuss, so wie das bei oftmals bei vielversprechenden Titeln der Fall ist, die wir uns gerne ansehen. Das Unternehmen, was macht es überhaupt? Also es betreibt Shopping-Malls und auch ein paar Outlet-Center, hauptsächlich natürlich in Amerika, da wo das Unternehmen herkommt, aber auch international. Also man ist zum Beispiel auch in Frankreich, in Thailand und in Japan unterwegs. Die Auslastung der einzelnen Gebäude liegt bei rund 95% insgesamt. International sind die Outlet-Center sogar bei teilweise 100% Auslastung. Simon konzentriert sich darauf, seine Einkaufstempel in den Top-Lagen zu haben. Das ist aus unserer Sicht der Wettbewerbsvorteil. Also das Unternehmen ist nicht nur von der Marktkapitalisierung, von dem Besitz der Immobilien, sondern auch von den Cashflows, die das Unternehmen erwirtschaftet, der Konkurrenz einfach meilenweit voraus. Es ist um ein Vielfaches größer als der Zweitplatzierte. Wir haben sogar eine Grafik aufgezeigt, wo zu sehen ist, dass das Unternehmen teilweise mehr Free Cashflow nach Zahlung der Dividende überhaupt erwirtschaftet, als viele Konkurrenten an gesamter Marktkapitalisierung haben. Ja, also das heißt, wenn es da weiter zu Problemen kommt, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit Simon einer der Letzten, der da auf die Nase bekommt, auch wenn das Unternehmen temporär im Kurs natürlich mit runterfällt. Wichtig ist halt noch, das ist auch ein gründergeführtes Unternehmen in zweiter Generation. Die Familie Simon steht dahinter. Sie ist auch sehr dick beteiligt an dem Unternehmen, das heißt voll mit drin. Und die Shopping-Malls wandeln sich ja auch. Also das ist jetzt die aktuelle Geschichte, die gerade gespielt wird, ist ja die, dass das gesamte stationäre Geschäft digitalisiert wird. Es wird verschwinden, es wird sich keiner mehr dafür interessieren und alle werden nur noch zu Hause am Handy alles bestellen. Also erstmal glauben wir nicht, dass es so weit kommen wird. Natürlich wächst der Online-Handel schneller als der stationäre, das steht völlig außer Frage. Aber die Frage ist halt, wohin er wächst, denn er hat ja auch gewisse, bei allen Bequemlichkeiten auch gewisse Nachteile, denn die ständigen Retouren sind ja auch recht mühsam. Und die Besitzer der Shopping-Malls gehen dazu über, diese Einkaufstempel auch zu Erlebniswelten umzubauen. Das heißt, es werden Fitnessstudios eingebaut, es werden Restaurants und andere kulinarische Annehmlichkeiten eingesetzt. Es werden teilweise dann auch kleinere Kinos und Erlebniszentren reingesetzt. Und was Simon jetzt neulich auch noch hervorgebracht hat, ist die Möglichkeit, quasi in einem Online-Outlet Center, was sie mit einem Partner zusammen betreiben, dass es auch darüber den Kunden ermöglicht, in Verbindung mit einem Treueprogramm modernere Angebote zu unterbreiten. Also das Unternehmen wandelt sich, es hat temporär Probleme, es gibt auch ein paar Mieter, die unter den aktuellen Bedingungen leiden, aber Simon ist mit Abstand am besten aufgestellt, es hat eine kerngesunde Bilanz. Und es ist einer der wenigen REITs, der erstens mit einer der Top-Rating-Noten bewertet ist. Sie wissen, liebe Zuhörer, auf Ratings legen wir eigentlich nicht so viel Wert, aber es ist insofern bei den REITs wichtig, weil das Rating auch direkt an die Refinanzierungskonditionen gekoppelt ist. Das heißt, Simon hat von vornherein die Möglichkeit, sich zu hervorragenden Konditionen zu finanzieren. Das macht man sich im aktuellen Zinsumfeld natürlich zunutze. Warum sollte man diese Chance auch liegen lassen? Beispielsweise hat Simon neulich Bonds in mehreren Tranchen rausgebracht, mit Laufzeiten teilweise von bis zu 30 Jahren, wo man knapp 3% Zinsen bezahlt. Das ist vor allem im REIT-Bereich einfach lächerlich. Die Konkurrenten, die zahlen für ja, kürzere Laufzeiten teilweise deutlich mehr. Das war jetzt der erste Aspekt, das mit dem Rating. Und der zweite Punkt ist, Simon ist einer der wenigen REITs, der es schafft, nicht nur seine Dividende aus dem operativen Cashflow überhaupt zu bezahlen und muss dafür keine Schulden aufnehmen, sondern es bleibt auch noch ein dicker Batzen von rund 1,5 Milliarden Dollar übrig nach Zahlung der Dividende, welche kontinuierlich gesteigert wird, welche es ermöglicht, die Immobilien entsprechend aufzupäppeln und zu modernisieren. Das ist auch ein enormer Wettbewerbsvorteil, den viele Konkurrenten nicht haben. Die haben sehr strapazierte Bilanzen und dann kommt auch noch hinzu, dass sie ja, hohe Dividenden auszahlen, weil sie das halt müssen. Das ist bei REITs so. Die müssen einen Großteil des Gewinns ausschütten. Die sind dann aber knapp bei Kasse und müssen sich dann entscheiden, renoviere ich diese Immobilie, schaue ich mir jetzt diese an oder muss ich vielleicht sogar etwas verkaufen, um Gelder einzuholen, um bei anderen vielversprechenden Objekten zu modernisieren. Also die haben Probleme, die Konkurrenten, während Simon sich in aller Ruhe entscheiden kann.
Ja, das waren viele Informationen, Alan, danke. Ich denke, das war jetzt so viel guter Input. Ich glaube, das packen wir auch alles mal in diese Präsentation rein, machen wir da nicht nur Pets at Home, sondern eben auch Simon Property und vielleicht noch ein paar Infos zu iRobot. Und Sie, liebe Zuhörer, können sich diese Präsentation dann herunterladen. Den Link finden Sie dann in den Shownotes. Gut, die Dame aus Singapur, unsere Abonnentin, hatte noch eine zweite Frage. Vielleicht können wir die ein bisschen kürzer beantworten. Ich sehe mal auf die Uhr. Wir haben jetzt auch schon die 46 Minuten geknackt. Länger als eine Stunde sollte so eine Folge nicht dauern, denke ich. Und sie fragt nach dem Sektor Agri- und Aquakultur. Haben wir das auf dem Schirm?
Wir beobachten das schon, Unternehmen, aber wir machen es nicht um jeden Preis. Also der Preis muss stimmen im Vergleich zu Investments. Und mir fallen da zwei Unternehmen jetzt spontan ein. Das ist KWS Saat, ist ein Familienunternehmen aus Deutschland. Die entwickeln Saatgut für alle klimatischen Bedingungen, um da den Ertrag zu steigern. Ja. Und das ist an sich hinsichtlich Bevölkerungswachstum auf dem Globus und entsprechend dem, dass wir die ganzen Leute ernähren wollen, ist das ein guter Ansatz, davon zu profitieren. Ja. Die stecken auch sehr, sehr viel in Forschung und Entwicklung. Die haben sich, glaube ich, eine Zielmarge zwischen 10% und 12% gesetzt. Alles, was drüber kommt, wird sofort investiert in Forschung und Entwicklung. Und so ist man nachhaltig erfolgreich. Das ist ganz spannend. Das schauen wir uns an, kaufen aber nicht um jeden Preis. Und eventuell nehmen die Wachstumsraten da in naher Zukunft zu. Und es wird wieder spannend für uns. Zweites Thema, was mir da einfällt, ist Salma, ein Lachsproduzent aus Norwegen. Lachsproduzent, da kann man natürlich das aus mehreren Perspektiven betrachten, aber an sich ein spannender Zweig, der weiter Wachstum hat. Es gibt auf unserem Globus nur begrenzte Regionen, wo das überhaupt möglich ist. Und Salma ist da ganz gut positioniert in Norwegen. Die Nachfrage ist da, vor allem aus Asien, und so kann man da auch weiter wachsen. Natürlich muss man sich da auch den Lachspreis anschauen. Wenn der Lachspreis besonders hoch ist, halte ich es nicht für vernünftig, da jetzt eine Investition zu tätigen. Aber wir hatten zum Beispiel vor 3 Jahren mal einen recht interessanten Lachspreis, wo wir auch eingestiegen sind und haben dann ganz gutes Geld damit verdient. Stimmt, ja. Das sind alles Unternehmen, die wir weiterhin beobachten. Aber wir haben da jetzt so richtig ein Investment, wo jetzt Qualität und Preis zusammen stimmt.
Nicht aus meiner Sicht. Ich weiß, KWS Saat beobachten wir jetzt schon seit vielen Jahren, steigen, glaube ich, immer wieder mal ein in den Fonds, genau, und gucken da aber auch sehr genau auf den Preis, das stimmt. Ja, gut, Alan, Florian, ich denke, das reicht für die erste Folge. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wir verabschieden uns vielleicht schon bis zum nächsten Montag. Ich denke, ja, mir hat's Spaß gemacht. Danke euch beiden. Und wir sagen tschüss.
Servus. Auf Wiedersehen.